Das heisst aber, der Kurs schnell müssen wechseln, nur von letztem Handy zu heute.
Ja, es hat die vierte Niederlage, nicht wahr? Und wieder 0-3. Und, ich habe ja gesagt, jede Niederlage hat seine eigene Dynamik.
Zwölf Runden sind gespielt in der Super League. Der David Dagen ruft mit dem Richard III: ein Tor, mein Königreich für ein Tor. Der Christopher Lungoy findet Fairplay schon etwas für Anfänger und fliegt folgerichtig wegen einer Schwalbe vom Platz, den er gar nicht gemacht hat. Der FC Zürich lernt, dass man im Fußball tatsächlich auch in Rückstand geraten kann. Der FC St. Gallen fühlt sich halt nur daheim, so richtig daheim. Und der Mario Frick ruft schon den nächsten Meisterschaftsfavorit aus. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußball-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Mir gegenüber steht Dominik Wiemann. Ich habe das Gefühl, ich habe nach monatelanger Absenz, aber so ist es gar nicht, oder?
Ja doch, im Oktober habe ich vor allem mit Absenzen glänzt, wie der FC Basel, oder?
Dann rechts von mir steht Thomas Schifferle, der die Grösse von allen Fußballtrainern in der Schweiz auswendig weiss. Mattia Grocitotti.
1,78, aber du sagst mit Hut.
Ich sage mit Hut, ja. Ich habe das Gefühl, er sei ein bisschen kleiner als ich. Aber ist ja egal. Und in Basel, in dichtem Nebel, oder vielleicht ist ja nur mit Kamera kaputt, oder vielleicht ist das der Trauerflor, den man trägt. Heutzutage in Basel sitzt der Oliver Gut. Oli, es ist noch kein Mail vom FC Basel, oder? Es ist jetzt 11.39 Uhr am Montag.
Das ist korrekt, es ist noch kein Mail gekommen. Es ist möglich, dass die noch kommt. Es ist aber auch nicht hundertprozentig sicher, dass die noch kommt. Und ich sitze nicht, ich liege da nieder quasi in meiner Denkzelle.
Du liegst?
Nein, sie ich hocke schon.
Man kann gar nicht liegen, die sind so klein. Selbst wenn
ja,
du
man
möchtest.
Kann, aber nicht bequem.
Man muss sich sehr zusammenrugeln. Also wir fangen doch gerade an und wir schieben den FCB ganz nach hinten, weil ja, wahrscheinlich schaffen sie es trotzdem, dass es erst dann kommt, wenn wir vorbei sind mit der Sendung. Aber wir geben eine Chance. Und wir gehen ins Tessin.
Wir sind zufrieden, weil nach dem Match von Europa am Donnerstag bis jetzt haben wir immer verloren. Gestern wir waren noch tot am Training und heute meine Mannschaft riesen Charakter gezeigt bis zum Ende. Also ist für diesen Grund, dass wir sind zufrieden. Machen einen Unterschied gegen Ibe zu Hause ist immer gut, weil Ibe ist immer eine gute Mannschaft. Er hat gezeigt bis jetzt, er hat gezeigt gegen Manchester City am Mittwoch. Also gratuliere an meine Jungen.
Mattia Grocitotti, der Trainer vom FC Lugano, nach dem 1:1 von seinem Team gegen die Young Boys. Filip Ugrinic schießt die Berner in Führung, 58. Minute. Yannis Simignani, 78. 1:1. Und leicht andere Gefühlswallungen beim Grocitotti nach dem Match wie nach der letzten Niederlage gegen die Grasshoppers, wo noch ziemlich rot war im Gesicht. Dominik, ist es so ein eBay-Match gesehen. Ich habe ihn eben nicht gesehen. Ich habe einen richtig guten Match gesehen. Zu dem kommen wir dann nachher noch.
Ja, also es war relativ ein Knurz gewesen. Es hat Phasen, gute Phasen gegeben von eBay auch. Aber nachdem, dass sie eigentlich in Führung gehen, ich meine, es ist ideal, läuft es. Oder? Nach der Pause legen sie zu, haben zwei Chancen, belohnen sich dann auch mit einem wirklich schönen Angriff und einem schönen Goal von Ugrinic zum 1-0. Und dann mehr oder weniger tun sie eigentlich alle offensiv Bemühungen wieder einstellen. Und die Spieler auch, also zum Beispiel der Sandro Lauber, aber auch der Ugrinic, sind nach dem Match wirklich unzufrieden gewesen. Und das war auch wirklich auch das Thema gewesen, dass man eigentlich da nicht noch das Spiel in Kontrolle hat, das 2-0 vielleicht noch erzielt und stattdessen ein 1-1 bekommt. Nicht das erste Mal in dieser Saison, wo man wirklich nicht eine Führung über die Zeit bringt. In St. Gallen hat man noch verloren. Gegen Iverdon hat man noch den Ausgleich bekommen. Gegen Roten Stern auswärts hat man noch den Ausgleich bekommen. Also da war man wirklich nicht zufrieden gewesen. Das war gefühlslich anders als bei Lugano.
Zur gleichen Zeit ist das Manchester Derby gelaufen wie Lugano IB. United gegen City. Und man hat dort einen ganz leichten Unterschied gesehen zwischen der Professionalität, Ernsthaftigkeit, was auch immer, von City und IB. Ich meine, City geht ins Old Trafford und nimmt United einfach auseinander. Und IB ist nicht fähig, einen Match zu Ende zu bringen in Lugano. Und das zeigt einfach den riesigen Unterschied zwischen diesen Clubs. Natürlich, der soll auch so sein. Das hat man ja auch am Mittwochabend gesehen, wie gross der Unterschied ist bei aller stolzen Gegenwehr von IB. Aber das sind halt dann schon, da muss man sich dann nicht wundern, dass man Fragen stellt zu IB, dass sie so einen Match in Lugano nicht zu Ende spielen können.
Wobei, da geht es für mich weniger um Einstellung und so weiter, ob man genug will. Oder? Für mich war es so überhaupt nicht überraschend, dass das Knorz wird. Ich meine, gegen City haben sie wirklich eine super Leistung gebracht. Ich meine, es war wirklich ein cooler Champions League-Abend. Man hat lange mitgehalten. Es war wirklich sehr laut. Fast so laut wie in Haifa, Thomas, gell? Es war wirklich mal wirklich super Stimmung im Wankdorf. Man hat gut mitgehalten, verliert halt dann auch gleich. Aber eben, dort hat man fast nie den Ball gehabt. Man konnte draufsässig Underdog sein, der sich wehrt, der kämpft. Ich meine, IFB ist physisch ein sehr gutes Team, wo die Nadelstiche setzen kann. Die haben sie ein, zwei Mal können. Es haben aber auch zum Teil die Konter nicht gut ausgespielt gegen City. Und dann war klar gewesen, in Lugano, es wird das ganze Angstspiel. Ich meine, sie haben jetzt da weit über 60% Ballbesitz gehabt. Am Mittwoch war es noch City, die so viel Ballbesitz hatte. Und dann kommen eben die altbekannten Mängel schon ein bisschen zum Zug gegen einen Gegner, der selber ein bisschen weiter tiefer steht, der eben probiert, schnell umzuschalten. Und ja, insofern habe ich das gar nicht so überraschend gefunden und grundsätzlich ein Unentschieden nach Europa gehabt. Aber Lugano hat natürlich auch Europa gehabt. Ist ja nicht so ein schlechtes Resultat.
Es hat ein Wort, habe ich gehört, vom Ugrinic, wo für mich halt einfach entscheidend war in dieser Analyse. Gier. Bei uns hat Gier gefehlt. Und das ist es doch.
Aber Thomas und Dominik, ich muss euch beiden auf eine Art widersprechen. Ich glaube schon, dass du recht hast, Thomas, wenn du sagst, natürlich ist das auch eine Einstellungssache. Ich meine, das haben wir vor ganz, ganz langer Zeit beim FC Basel regelmässig erlebt, dass das immer ein Unterschied ist, wenn sie Champions League geshootet haben, vor allem gegen so grosse Mannschaften. Und nachher irgendwie eben Corna Redo, natürlich ist Lugano eine gute Super League-Mannschaft, aber es ist nicht die Kulisse, wo einem gerade das Herz hüpft als Spieler. Auch wenn man sich natürlich etwas anderes einredet vor so einem Match. Und dir widerspreche ich aber, Thomas, du kannst es nicht mit City vergleichen. Also City tritt im Old Trafford an. Ich glaube, für City ist die Motivation, im Old Trafford anzutreten, ein bisschen höher gewesen als im Wankdorf am Mittwoch.
City hätte die gleiche Einstellung gehabt, wenn sie in Bournemouth gespielt hätten. Das kannst du mir glauben.
Ja, aber auch das ist lässiger als IB.
ich wollte dich noch fragen.
Für sie?
Ich wollte dich noch fragen, Oli, zwei Sachen. Eben, erstens ist es nicht schlicht und ergreifend normal für eine Schweizer Mannschaft, die Champions League shootet. Und zweitens fühlst du dich, wenn du den Mittwoch anschaust, bestätigt in deiner Analyse. Du hast ja vor dieser Champions League gesagt, der Raphael Vicky hat in Basel damals bewiesen, dass er Umschaltfußball hervorragend kann. Und wenn ich jetzt den Match anschaue, wirklich IB gegen City, muss ich sagen, sie haben, natürlich sind die anderen viel besser. Also hoffentlich, mit all dem Geld, das dann hinten nachgeworfen wird, hoffentlich sind sie viel besser und mehr am Ball. Aber IB hat wirklich ein paar richtig, richtig gute Umschaltmomente gehabt dort gegen City.
Es war auch einfacher gewesen.
Ja, natürlich, aber sie haben sie gehabt. Weißt du, was ich meine?
Es ist möglicherweise ist das ist viel, viel der einfacher, im Match gegen City zu spielen. Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber es ist so. Es ist viel einfacher, weil niemand so etwas erwartet. Aber genau in Lugano zeigt sich Gier, zeigt sich der Willen, einen Match wirklich wollen zu gewinnen.
Aber ich habe Oli eine Frage gestellt, Entschuldigung.
Oli, was du? Aber ich mache auch noch dazwischen gehen.
Zu dem Umschaltmoment. Ja, möglicherweise gibt mir das recht. Hankerum werden sie am Schluss gleich müssen gegen die Mannschaft bestehen, wo das wahrscheinlich weniger von der ganzen Physiognomie vom Match her wird eine Rolle spielen, nämlich gegen Roter Stern Belgrad, wenn sie wollen, europäisch überwintern, oder? Und ob sie dort mit dem Umschaltfußball in einem Heimspiel zum Erfolg kommen, das weiß ich nicht. Dann ist vielleicht die Spielanlage dann eine andere.
Also für mich ist wirklich nicht die Mentalität das Problem und die Gier übrigens. Der Ugrinic hat auch nur darum über das geredet und wenn ich es richtig im Ohr habe, hat es eher ein bisschen dementiert, Thomas, weil man im Studio bei Blue hat man über das geredet, das Forza hat das irgendwie gebracht wegen der Gier und er ist auch auf das angesprochen worden. Und er hat es eigentlich dementiert, aber für mich ist es eher nicht eine Mentalitätsfrage.
Wo hat es dementiert?
Er hat es dort dementiert, diese Aussage. Also Aber schau, wir haben, der Samuel Waldis hat vor dem Wochenende mal so ein bisschen die Europa-Cup-Bilanz angeschaut. Also besser gesagt, die Bilanz von IBE nach Europa-Cup-Partien. Bis jetzt haben sie jedes Mal gewonnen gehabt. Jetzt haben sie in Lugano das Unentschieden gemacht. Lugano zur Erinnerung hat vorher, vor dem Match, jedes Mal verloren gehabt. Also für mich ist nicht der Switch zwischen Liga und Europa-Cup das Problem. Nein, es ist eben viel mehr das, was man immer wieder kennt. Dass sie halt so, wie sie spielen, sehen sie natürlich sehr gut aus gegen City, aber sie haben halt echt Mühe, Partie zu kontrollieren. Sie erspielen sich Chancen, aber nicht die Vielzahl, wo man muss sagen, ja, den Match musst du immer wieder gewinnen, oder? Und das ist doch wieder einmal das Problem in Lugano. Man geht in die Führung, man ist eigentlich super in diesem Match innen und ab dann kommt einfach nichts. Man lässt den Gegner dazu ein und bekommt halt den da, weil Lugano halt wirklich auch Qualität hat, das 1-1.
Ja, ich bin nur bestätigt bei allem, was du sagst.
Ich habe, mir ist aufgefallen beim Goal, wo der Ugrinic schießt, die Reaktion vom Champion Samé. Also er legt ihm ja den Ball ab, er tut sich dazu als Bulldozer in der schon sehr dichten Lugano-Abwehr irgendwie so reinwerfen. Er ist eigentlich der, wie heisst der Winkelried in dem Moment. Und wie der sich nachher freut, dass der Ball drinnen ist, das spricht für mich schon jetzt ein bisschen gegen die These von Thomas, dass sie nicht wollen und dass man da nicht, also weil sie haben offensichtlich, also ich habe nicht den ganzen Match gesehen, aber für mich hat das so gewirkt, hey, leck, ist das mühsam gegen die, die stehen hinten extrem dicht und jetzt haben wir es geschafft und so die Befreiung und auch, dass er aufgelegt hat, das ist das eine, was mir aufgefallen ist und das andere hat Ugrinic ein bisschen anders gespielt als sonst, oder?
Nein, also er hat in dieser Saison schon oft auf dieser Position gespielt.
Also als Zehner, oder?
Genau, als Zehner. Er blüht jetzt wirklich auf. Er ist bis jetzt auch mit der Spieler von dieser Saison bleiben, mit dem neuen Lia unter anderem. Ja, ich meine, er hat jetzt schon 4 Goal geschossen. Letzte Saison hat er in allen Matchen wettbewerbsübergreifend nur 3 geschossen. Also er hat wirklich eine Steigerung vollzogen. Er hat dann nach dem Match schon gesagt, dass er viel lieber auf dieser Position spielt als weiter aussen.
Also eben, ich sage nicht, es fehlt ne die Gier in dem Sinn, aber was ich schon glaube, ist, dass es mental schwierig ist, am Wochenende parat zu sein, wenn du vor Man City empfangen hast am Mittwoch. Und ich sage, vielleicht sind sie ja parat gewesen bis zu einem gewissen Grad, darum machen sie das 1-0 und darum gehen sie mit einem Punkt von Lugano heim, was im Übrigen am Ende ein Resultat ist, das glaube ich in Ordnung ist. Von dort her, ja, Gier, nein, aber es ist schwierig, sich auf das Gornaredo einzustellen, wenn vor die Hütte voll ist gegen Man City.
Heimatland, ehrlich, das ist immer die gleiche Leier. Du könntest ein Angestellter sein bei einem Fußballclub von Lugano, von IB, von ich weiss nicht wo. Die sollen doch einfach mal shooten, die verzapfen Zimmer. Ja, super lässig, lieber shooten als trainieren. Dann haben sie die Möglichkeit, alle 3 Tage zu spielen, und dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Och, der Switch, der ist so gross. Mann, oh Mann. Sie wollen grosse Mannschaften sein, Und nachher gehen sie zusammen, wenn sie von Lugano kommen und dort halt von, was sind es, 3.500 Zuschauer spielen. Mein Gott, Oli,
ja, aber das ist doch viel zu banal, Thomas. Und wir ärgern uns, dass wir jetzt schon irgendwie 5 Minuten über Gier reden. Also sorry, es sind doch einfach andere Gründe. Es gibt Gründe, und man sieht die bei IBE immer wieder. Florian, du hast mich ja einmal aufmerksam gemacht auf die Studie vom CIS in Neuenburg, wo ja alle, oder irgendwie, ich weiß nicht, wie viele liegen, aber sehr viele liegen in Europa.
258'000.
Oder weltweit hat untersucht, immerhin waren es 500 Clubs gewesen, und darum ist es eigentlich gegangen, wie viele Mannschaften sie vollziehen, um sich gegen, also Defensivläufe, um für sich einen Pass anzubieten.
Nein, ja, es ist mega kompliziert.
Es ist wirklich kompliziert.
Es ist darum gegangen, wie häufig säckelt ein Spieler seinem eigenen Spieler, der den Ball hat, entgegen, um sich für einen Kurzpass anzubieten. Und zuerst überlegt man sich so, was ist das für eine Zahl? Aber wenn du es dir dann die Mannschaften anschaust, Thomas, wer ist echt weltweit Nummer 1?
Manchester City.
Und dann denkst du, aha, okay, das macht Sinn. Man spielt Kurzpass, man muss sich anbieten. So. Und dort ist IB ganz, ganz, ganz weit
also
hinten.
Also sind sie irgendwie drittletzt von 490 Teams. Und übrigens auch von allen Super League-Teams. Sie sind nicht ganz näher, wenn man das hört. Ist auch nicht ganz überraschend, dass sie auch in Super League letzt sind.
Und die Studie sagt sozusagen, Teams, die das machen, sind sehr auf Ballkontrolle aus. Also eben, man behält den Ball lieber in den eigenen Reihen, man bietet sich an für einen Kurzpass und säckelt nicht lang. So. Und darum ist jetzt Dominik seine Aussage, ist, logisch haben sie keine Kontrolle. Oder ich habe ihm geschrieben, Dominik, das bestätigt dich, du sagst immer, sie haben keine Kontrolle. Ja, logisch, wenn du nie einen Kurzpass spielst, also das ist jetzt sehr verkürzt, noch kürzer als ein Kurzpass dargestellt. Und der Thomas schaut mich so mitleidig vor rechts an. Schade, sind wir kein Videovlog. Dann sagt man das. Aber es bestätigt jetzt deine Thesen. Also IB ist wenig auf Ballkontrollen aus, offensichtlich. Aber das ist ja ein Spielstil sein, den man pflegt.
Ja klar, ist ein Spielstil. Also es ist ja auch nicht, es ist auch gewollt, die vielen langen Bälle auf den Stürmer schnell umschalten. Das ist ja alles gewollt, oder? Aber es hat eben auch seine Mängel und die sieht man halt auch wieder in so einem Match in Lugano.
Am Mittwoch shooten sie in Rapperswil. Dort sind schon andere Superligisten gescheitert. Aber das dürfte kein Problem sein, oder?
Ja, die Zeiten von Ibe, die sind durch, glaub's.
Ja, also Yvodon hat sich ja dort... Dort war ja der Markus Schalibaum ein bisschen unzufrieden gewesen, okay. im Namen von seinen Auftraggeber
ganz
von oben.
Ganz leicht innerviert. Hat er Ärger müssen ertragen von diesen Chefen oben dran, genau.
Aber ja, Philipp Ugnitsch, das Goal habe ich wirklich schön gefunden. Und das, wenn der jetzt mehr am Ball ist, dann macht es sicher auch mehr Spass. Und was wirklich in Bern schon faszinierend ist, ist, ja, es läuft mit dem Publikum und eben die Leute sind und so ein Match kann eben auch begeistern, oder? Gegen Man City, selbst wenn man verliert.
Ja, also der hat wirklich auch begeistert. Also der war wirklich das Gesprächsthema in Bern. Alle, die an diesem Match waren, die haben es überhaupt nicht bereut. Also es war wirklich eine coole Stimmung. Da sieht man halt auch mal, gegen City war wirklich ausverkauft gewesen. Also da sind die 31'500 Zuschauer, die waren alle vor Ort gewesen. Und natürlich in der Liga ist mittlerweile auch viel, also da ist viel ausverkauft, aber da kommen dann halt gleich 1'000 nicht, 2'000, 4'000 nicht, oder? Und das ist die Stimmung anders. Und ich muss sagen, wirklich am Mittwochabend war eine super Stimmung gewesen. Und sie haben natürlich viel dafür gemacht. Also sie haben wirklich lange mitgehalten gegen ihn. Ich meine, klar hat City auch rotiert, aber die wichtigsten Spieler, Haaland hat gespielt, der Rodri hat gespielt, der Diaz hat gespielt und so weiter. Das war wirklich eine sackstarke Mannschaft gewesen, die hier in Bern gastiert und die hat sich wirklich gut verkauft.
Und Manuel Akanji hat ein Goal geschossen und ist besser gewesen, als du ihn zuletzt gesehen hast, Thomas, oder?
Kann man so sagen, ja. Aber es ist möglicherweise auch einfacher, bei Manchester City gut auszusehen, als im Moment bei der Schweizer Nazi.
Aber du hast im Jahr gesagt, dass ich bei City auch nicht gut war im letzten Match.
Letztes Match hat er nicht, das ist nicht sein, aber hat seine, nicht sein Highlight.
Aber hat seine Dellen überwunden,
offensichtlich. Hat sie sehr schnell überwunden, ja. Ja.
Dann gehen wir doch eins weiter, oder ist euch noch zu IB etwas auf dem Herzen?
Haben wir etwas über Gier reden?
Ja, waren wir schon bemüht, sehr bemüht. Aber wenn du vor dem eigenen Strafraum zu viele Fehler machst und vorne zu ungenau bist, dann kommt so ein Ergebnis zustande. Also ich glaube nicht, dass sie heute viel, viel besser waren als wir, aber sie waren einfach cleverer und eiskalter als wir. Fertig.
Das ist der Zin Denge nach der 1-3-Niederlage von seinen Grasshoppers beim FC St. Gallen. Und ich glaube, der Zin Denge ist qualifiziert jetzt schon für den Award kürzeste Antworten. Ich glaube, die Fragezeit zur Antwortzeit war immer 2-1 gewesen. Also es sind zwei Antworten hintereinander geschnitten gewesen.
Oli, kannst du dir etwas von ihm abschneiden?
Ja, ich gebe mir heute wahnsinnig Mühe, haben wir es noch nicht gemerkt.
Doch, wir sind ja noch nicht bei deinem Herzensverein
das
angelangt.
Stimmt. Herzensverein.
Thomas, du bist gesehen, ja. in der Ostschweiz und St. Gallen hat eine tolle erste, ich glaube die zweite Halbzeit lassen wir raus, oder? Aber die erste Halbzeit war toll gewesen.
Ja, es war einfach so ein typischer St. Gallen Match gewesen, so mit 19'200 Zuschauern, die halt einfach, ja, offenbar brauchen die einfach ihre Zuschauer, dass sie einigermaßen Leistung können bringen. Und es war eine recht unterhaltsame erste Halbzeit gewesen, mit etwa 10 Minuten gut von GC und der Rest war dominiert gewesen von St. Gallen. Und ist vor allem ein Spieler ist dann herausragend gewesen, der Rechtsverteidiger Mattia Zanotti.
Welchem Club gehört er?
Ja, das habe ich nicht erwartet. Von Milan, glaube ich, oder nicht? Von Inter Mailand. 20, der also ziemlich Dampf gemacht hat auf dieser Seite und auch davon profitiert hat, dass der Pascal Schürps Gefühl hat, ich bin dann nicht zuständig für den, ich bin ja linker Flügel. Und der Zanotti hat dann zwei Goals schön vorbereitet und das dritte noch geschossen. Ja, es ist ein ganz klar verdienter Sieg für St. Gallen und wahrscheinlich wird der St. Gallen, kannst du glaube schon mal gesagt, den Antrag stellen, 33 Heimspiele können auszutragen, dann werden sie nämlich Meister. Es ist schon erstaunlich bei dieser Mannschaft, was, wenn du das siehst, eine Woche vorher in Winterthur, klar kann man jetzt sagen, einschüchternde Atmosphäre auf der Schützenwiese. Nein, aber es sind einfach zwei Mannschaften und das kapiere ich einfach bei Gosch nicht.
Also mir ist vor allem das 3-1 aufgefallen. Ich habe das auf dem Weg geschaut zu meinem Match, den ich machen durfte. FCZ gegen Stade Lausanne Uschi, wo wir nachher dazukommen. Und das 3-1 ist ein richtig ein tolles Goal. Also das erste ist auch okay, es sind alle Goal okay, aber das 3-1 ist, weil sie haben links einen Ball gewonnen mit Isaac Schmidt, dann spielt er auf der Thoma, der täuscht den Rückpass an, macht ihn aber nicht, sondern spielt ihn ins Zentrum zum Quintilia, der spielt wieder raus zum Schmidt, der spielt direkt zum Witzig, der hat mit zwei Ballkontakten Seitenwechsel, dort ist der Gregory Karl und der schickt nachher den Mattia Zanotti steil. Und dass das nachher noch ein Verteidiger dazwischen ist und eigentlich nie dürfte Goal geben, ich glaube das XG wahrscheinlich unter 1%, ist ja wurscht, weil wenn du so einen schönen Fußball machst, so einen schönen Angriff und mit so viel Power machst, dann verdienst du halt das Goal schlicht und ergreifend.
Ich glaube, du bist noch ein bisschen mehr beeindruckt von dieser Szene, weil du das am Samstagabend selber nicht gesehen hast, im letzten Grund, scheint es mir.
Solche Szenen meinst du?
Ja.
Ja, können wir nachher dazu. Doch, die eine Mannschaft hat schon so Szenen gehabt. Nein, aber da habe ich gedacht, okay, das ist wirklich etwas Neues bei St. Gallen. Das ist nicht nur Power, sondern das ist sich eigentlich aus dem Pressing vom Gegner durch Ballzirkulation lösen und dann den Seitenwechsel machen. Das ist wirklich das richtig tolle Fußball.
Und was noch herzig war, habe ich gefunden, wie der Zanotti hat gejubelt. Also er ist irgendwie mal losgelaufen. Also er hat zumindest im Fernsehen so ausgesehen, gar nicht gewusst, was er machen will. Und er hat mich wirklich ein bisschen Javier Zanetti erinnert in dieser Hinsicht. Weil ja, wenn der mal eins von seinen seltenen Goals geschossen hat, hat er wirklich nicht gewusst, was er machen will. Und ja, der Zanotti, wegen dem Namen auch, ist ja schnell mal, wegen der Position, ist ja schnell mal mit dem Zanetti verglichen worden in Italien. Meine, es geht ja aber schnell mit denen verglichen und es wird nie mehr Javier Zanetti geben, aber ich muss sagen, also ich habe wirklich auch Freude, wie er sich in St. Gallen entwickelt. Das ist wirklich ein spektakulärer Rechtsverteidiger.
Also was mich noch erstaunt ist, dass sie das Ganze weiterziehen, obwohl der Görtler fehlt. Ich habe den immer für sehr, sehr wichtig gehalten. Ich habe in der letzten Saison das Gefühl gehabt, als er mal ausgefallen ist, das gespürt St. Gallen. Und jetzt scheint sie das nicht gross zu belasten, respektive zumindest nicht, wenn es um Timespiel geht, da ziehen sie einfach weiter. Er hat doch gefehlt, oder?
Er hat gefehlt, ja, natürlich, aber es ist schon ein bisschen etwas anderes, wenn der Görtler auf dem Platz ist oder nicht. Und gerade im Auswärtsspiel ist, glaube ich, Bilanz 6 Spiel 3 Punkte, aus 3 unentschieden.
Da träumen andere davon, glaube
ich. Möglicherweise. Möglicherweise, aber nein, er fehlt natürlich als Figur. Das, auch wenn jetzt das aufgrund von den Resultaten in den Heimspielen nicht könnte, ich meine.
Aber gleich, ich meine, eben, sagt der Thoma, der wieder aus einer schwierigen das letzte Saison kommt, fast ohne Spielpraxis, braucht natürlich ein bisschen Zeit. Aber ich meine, du hast noch vorher erwähnt, im Aufbau zum 3-1, extrem spielstarker Mittelfeldspieler, auch relativ torgefährlich. Er ist mir auch schon gegen IBE im Heimspiel, ist mir wirklich positiv aufgefallen. Der braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber wenn man die Mannschaft dann eben anschaut, der Quintilia, Thoma, ein witzig, cooler junger Schweizer Spieler, also da ist wirklich Potenzial vorhanden. Umso grösser ist wirklich das Rätsel, also mit der Auswärtsbilanz.
Wenn wir noch auf die Grasshoppers schauen, etwas Positives ist mir aufgefallen, der Zin Dengue. Er ist auch in der zweiten Halbzeit, wo praktisch eigentlich nicht stattgefunden hat, ist der immer wieder rausgestochen. Gut, jetzt kann man sagen, es ist vielleicht einfacher, wenn der Match nicht so gut ist, aber in einer schwierigen Situation. Das ist ein toller Fußballer.
Der hat seine Anlagen, der hat einfach eine sehr komplizierte, langwierige Verletzungsgeschichte gehabt beim FC Luzern, bevor er zu GC gekommen ist, vor jetzt fast anderthalb Jahren inzwischen. Der hat etwas, der ist ja auch robust. Und ich meine, wenn du gesehen hast, eine Woche vorher, wie er das Goal schiesst gegen Lugano, wie er einfach in der 94. Minute hat ein bisschen Platz und nimmt den Böllen und haut ihn rein. Das zeigt, dass in dem steckt etwas. Es hat dann allerdings auch zwei, drei andere Spieler gehabt, wo ich mich gefragt habe, was in ihnen steckt. Also da habe ich dann noch gröbere Fragezeichen. Und es ist also schon noch sehr ein weiter Weg, wo das GC muss gehen. Bruno Berner sagt, er wüsste, es töne unsexy und unattraktiv, aber es ist halt einfach Schritt für Schritt und das ist sicher so. Jetzt haben sie einfach wieder einen ziemlichen Schritt zurückgemacht, nachdem sie ja das Gefühl gehabt haben mit dem 3-0 in Ivadan und dem 2-1 gegen Lugano. Sie sind ein bisschen aus dem Gröbsten draussen und ein bisschen mal ein bisschen schnaufen. Ja, und dann kommt so ein Match, wo, ich sage jetzt 10-15 Minuten sind akzeptabel gewesen und der Rest, ja, Viel Spass bei der Analyse, Bruno Berner.
Ja, vor allem nachdem, dass du mal wieder auf dem Campus bist, oder? Und hast geschrieben, oh, ja, jetzt kommt es vom Moment stabil.
Das habe ich nicht gejubelt. Ich habe einfach weitergegeben, was der Berner in seiner Arbeit für Pläne hat. Das ist ein Unterschied. Aber du meinst natürlich selbstverständlich ein bisschen einen positiveren Grundton und schon geht es wieder in die Hose.
Genau.
Gut, in St. Gallen eben verlieren auch andere. So schlimm ist es nicht. Es ist mehr das Problem, dass man das Gefühl hat, dass zum Beispiel das zweite Goal von St. Gallen jetzt vielleicht mit einem leichten, solideren Arbeitshandwerk zu verhindern gewesen wäre. Oder? Das sind so Aussetzer von Spielern, wo ja dann immer schwierig ist. Wenn man das Gefühl hat, ja gut, man steht zwar einigermaßen, aber es gibt dann trotzdem Goal.
Das war ja nicht der einzige Aussetzer, den Christos Tobers hatte an diesem Abend. Aber es ist ja nicht nur das Problem von der Verteidigung, als von diesen vier hinten, ich sage es nochmal. Es ist eben auch das defensive Arbeiten von denen vorne dran. Und da kommt mir halt einfach nochmal der Schürpf in den Sinn. Wo ich doch enttäuscht war, muss ich sagen, dass der einfach der Zanotti, siehst du, fährt schon an. Zanotti einfach laufen lässt, Mal für Mal. Klar ist der andere jung und ein bisschen schneller und alles zusammen, aber dann muss man sich halt ein bisschen auf das einstellen. Spätestens nach dem zweiten Goal hätte man können merken, was jetzt da abgeht mit dem jungen Mann. Und was bei GC auch gemerkt hast, sie haben jetzt einen anderen Goal drin gehabt, weil der Justin Hammel.
Das ist es jedes Mal falsch.
Es ist unglaublich. Katastrophal. Weil Justin Hammel verletzt war.
Du könntest dir ja denken, er heisst Hummel, aber er wird Englisch ausgesprochen. Nachher hättest du es auch
richtig. Ist gut. Und dann war der Kutin drin gewesen, und da siehst du dann halt auch einen gewissen Qualitätsunterschied. Und dann siehst du halt auch, warum dass der Hammel die klare Nummer 1 ist und nicht der Kutin.
Wobei man sagt jetzt nicht, er muss alle drei Goal
nehmen, oder? Nein, aber es geht, wenn du halt dann den Match schaust, es geht um eine grundsätzliche Ausstrahlung. Es geht darum, gehört halt heutzutage zum Goalie-Spiel dazu, wenn du siehst, wie er mit den Füßen mit dem Ball umgeht. Das ist halt dann schon nicht. Hat dann schon nicht die gleiche Qualität. Und das ist halt das, ja, es dreht sich dann halt führen bis ganz weit vorne, wo der Babunski noch ist.
Beide Clubs haben ja sich zurückgezogen, freiwillig aus dem Schweizer Cup und sind darum diese Woche spielfrei. Die einen können ein sich, weiß auch nicht, ins Hallenbad und die anderen gehen vielleicht wieder mal ein bisschen verteidigen, üben.
Wer kann es eigentlich auf alle Fälle?
Dann gehen wir schnell weiter.
Ja, heute ist einfach von vorne bis hinten, es ist nicht aufgegangen. Laufbereitschaft ist nicht da gewesen, der Kampf ist nicht da gewesen, der Wille ist nicht da gewesen. Wie gesagt, so Spiel gibt es. Wir sind alles Menschen, wir sind keine Roboter, die einen Knopf drücken können. Aber es ist auf jeden Fall zu wenig gewesen. Es ist auch angesprochen worden in der Pause. Ich glaube, zweite Halbzeit machen wir es besser, aber immer noch weit weg von dem, was wir eigentlich leisten
können. Janik Brecher, der Goalie und Captain vom FC Zürich. Nach dem 1:1 gegen Stade Lausanne Uschi, der Ismail Gabi schießt 0:1 und der Jonathan Okita kann noch vor der Pause mit einem Fehlpenalti ausgleichen. Ich habe der Bo Henriksen nach dem Match gefragt, ob das die schlechteste Halbzeit war, die erste in dieser Saison vom FCZ. Er hat sich nicht ganz so weit rauslehnen. Er hat gesagt, ja, es hätte gerne noch zweite Halbzeit gegeben, wo sie ab und zu mal noch einen Goal bekommen haben gegen den Schluss. Aber er hat dann auch erzählt, dass die Pausenanspruch ein bisschen länger gedauert hat als üblich. Und ich habe dann gefragt, ob sie auch vielleicht auch ein bisschen lüter war als üblich. Und dann hat er gelacht und gesagt, ja, er sei froh, dass keiner von den Journalisten einen Kaffee rauslassen will. Da ist man gerade nebenan, da hört man amigs, wie laut es wird in der Garderobe. Es muss ziemlich geschädert haben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich verschrocken ab dieser ersten Halbzeit vom FCZ, weil all das, was sie bis jetzt ausgemacht hat, haben sie nicht gehabt. Sie sind nicht kompakt gewesen, sie sind nicht zusammenführen, sie sind nicht zusammen hindern. Sie haben ein riesen Loch gehabt im Zentrum. Und der 19-jährige Ismail Gabi, der bei PSG mal mit Mbappé und dem Messi und dem Ronaldinho duscht hat, der hat das richtig genossen in der ersten Halbzeit und schießt auch ein schönes Goal. Und nachher hat er gedacht, jetzt bin ich mal in einem Stadion mit Zuschauern wo gehe ich jubeln und rennt natürlich auf die Südkurve zu. Oder? Ich denke, das muss ich einmal ausnutzen. Das gibt es nicht mehr. Oder? Sicher beim Heimspiel auf jeden Fall nie.
Ist gut angekommen.
Ist sehr gut angekommen, ja. Also die Lautstärke ist offen im Stadion. Ich nehme an, es war eine positive Reaktion.
Wobei, der Janik Brecher, denke ich mir jetzt da noch relativ sanft in seiner Kritik, weil er ist ja immer der Erste, der sagt, wenn wir nur ein paar Prozent nachlässt, dann hauen wir dann schon dazwischen. Mhm. Oder?
Also ich glaube, das haben sie in der Pause dann schon gemacht. Also die zweite Halbzeit war deutlich besser gewesen.
Ja, du hast ja in einer Kurzanalyse nach dem Match, wo wir telefoniert haben miteinander, hast du eigentlich von überheblich geredet. Also sie sind überheblich gewesen.
Ja, also ich kann mir es nicht, also weil sie bis jetzt ja immer, sie haben von dem gelebt, dass sie als Team funktionieren. Und interessanterweise hat der Henriksen am Donnerstag vor dem Match an der Medienkonferenz gesagt, er ist gefragt worden, ja, wie er das schafft, das immer hochzuhalten, die Arbeitsbereitschaft, die Laufintensität, dass die Spieler hungrig bleiben, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, es ist mega einfach. Man muss einfach die richtige Einstellung haben in der Garderobe, die richtige Mentalität, die richtige Kultur. Und dann braucht man noch ein Ziel. Und das Ziel ist 5 Punkte von IB sein, mindestens bis am Sonntagnachmittag. Und dann läuft das eigentlich von allein. Und ich glaube jetzt nicht, dass es vom Trainer ausgegangen ist. Aber es ist zum ersten Mal, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es sogar zum zweiten Mal gewesen. Das erste Mal, weil in Lausanne, gegen Stade Lausanne-Uschi, brauchen sie eine Penalty für Uschi, wo Uschi verschießt oder Brecher hebt, bis sie aufwachen. Und ich glaube, zum ersten Mal haben sie das Gefühl gehabt, okay, ja, wir müssen jetzt hier offensiv etwas machen und die sind ja eh nichts. So.
Dort klingt das nicht jetzt ein bisschen salopp vom Henriksen, was er am Donnerstag gesagt hat. Ja, wir müssen ja nur das haben, und dann noch...
Ja, vielleicht hätte er sich nicht zu wichtig machen. Also ich weiss, wie tragisch so in Richtung gegangen, ja, du, Siebensieg, Trainer, hast du das geschafft? Und ich glaube, da hätte er sich... Also so... Ja. Aber es ist schon interessant gesehen, wie sie nachher in der zweiten Halbzeit ist zum Beispiel auch der Janik Brecher 20 Meter höher gestanden, weil sie jedes Mal verwünscht worden sind mit einem langen Ball hinter der Abwehr. Und was sicher auch nicht geholfen hat, ist, dass der Fabio D'Aprila relativ früh, man hat es gar nicht richtig gesehen, hat einen Schlag offensichtlich an die Schläfe bekommen und hat dann noch weiter geschootet. Das ist zuerst Grogi da niedergesunken, hat dann noch weiter geschootet, das ist nicht gut gewesen. Und wo noch der Silvan Wallner hat dann auch noch ein bisschen gebraucht, bis er im Spiel war. So.
Ich finde es gar nicht so schlimm. Jetzt haben sie mal so eine Lektion wieder bekommen, Zürich, und sind wieder mal ein bisschen auf sich richtig zurückgerührt worden. Was es halt einfach braucht und dass sie wissen es ja selber eigentlich. Also zumindest die Leaderfiguren wissen ja das. Sie können nicht einfach ein Bier ein bisschen schütteln und dann geht's. Und das werden sie auch morgen Abend in Bellinzona nicht können, auch wenn das nur ein bescheidener Challenge-League-Club ist. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, mal schnell ein bisschen eine Erinnerung überzukommen. Und der Schaden ist ja jetzt, sie halten sich ja noch im Rahmen.
Meinst du, haben sie den Meistertitel noch nicht vergeigt? Mit dem Heimspiel 1-1?
Ich meine, solange ich bin, muss auf Lugano gehen, dann kommt alles gut.
Ja, ich habe es ein bisschen schade gefunden, weil sie hätte jetzt wirklich können den Vorsprung ausbauen. Also
das wäre super
gewesen. Für die Liga wäre es wirklich super gewesen, wenn sie haben in der zweiten Halbzeit auch noch ihre Chancen, aber man muss ja sagen, sie dürften sich auch nicht beklagen, wenn sie mit 2-0 in Pause gehen für Lausanne-Uschi, weil sie haben keine einzige Goalchance. Der Penalty ist so ein klassischer Verteidiger, hat ein zu langes Bein und ein zu lange also Marcus Arno schafft es einfach noch, den Fuß zwischen Ball und Verteidiger zu machen, und dann ging der Verteidiger statt dem Ball weg, ging der Marcus Arno weg, und das darf man halt nicht.
Aber wir dürfen uns auch nicht beklagen. Ich meine, die zwei Ersteller Punkte liegen, Servet kommt wieder näher, 4 Siege in Folge, St. Gallen ist dran, also ich meine, es ist knapp ein Drittel, ist durch, also ist doch cool.
Es ist Dramatik pur, wie in der Bundesliga oder in der Premier League oder in der Serie A.
Ich habe vorhin noch schnell den Zuschauerschnitt angeschaut. Und auch der ist nicht so eingebrochen, wie man sich vorgestellt hat. Letzte Saison war es irgendwie 12,5, glaube ich, und jetzt ist schon bei 11. Also, und das mit Stade Lausanne-Uschi, Yverdon, Lugano und...
Für die Lugano war es letzte Saison schon.
Ja, eben, ja, klar, aber ich meine,
ja, Lausanne-Sport,
wo auch jetzt nicht wahnsinnig hohe Schaltquote hat. Genau. Was haben wir noch? Was mir noch aufgefallen ist, bis da Lausanne-Uschi, da habe ich gedacht, wollte die Aufstellung aufschreiben von denen. Da habe ich gedacht, wo spielt denn jetzt der Quarry? Spielt er links, spielt er rechts? der hat also Mahndeckung gespielt auf den Matthews in der ersten Halbzeit. Das war also sehr interessant gewesen. Scheinbar, vielleicht hat das im FCZ auch noch ein bisschen zu arbeiten gemacht. Er ist einfach immer Matthews nachgesäckelt, egal wo an. Und der Matthews hat noch in der zweiten Halbzeit deutlich tiefer gespielt, praktisch zwischen den beiden Innenverteidigern, also zwischen zwei Innenverteidigern, das Spiel aufbauen. Vielleicht hast du es auch wegen dem gewesen. Ja gut, also der FCZ geht eben auf Bellinzona und Bellinzona, ich habe vorher schnell die Trainerliste von Bellinzona angeschaut. Der Marco Schellibaum ist dort auch mal Trainer gewesen, und zwar noch bis zum 22. April 2022. Und seitdem haben sie, also mit ihm zusammen, haben sie 10 Trainer gehabt seit dem April 2022. Einer hat es auf mehr als, also auf eine zweistellige Spielzahl gebracht. Einen.
Aber das stimmt nicht ganz mit dem Schellibaum, was du sagst.
Entschuldigung, 30. Juni 2022, Entschuldigung. Ja, im April ist er gekommen und im...
Und dann ist er aufgestiegen mit denen.
Und im Juni ist er wieder gegangen, genau.
Ja, nachdem er aufgestiegen ist mit denen.
Genau, mit einem Punkteschnitt von 2,43. Aber er hat auch nur 7 Matches gemacht. Also so, ja. Und also, nachher hat es noch einen, der Baldassare Rainieri, hat es noch auf 11 Spiele geschafft und alle anderen sind unter, also 8, 7, 3. Der letzte hat müssen gehen, weil er keine Lizenz gehabt hat.
Ja, aber ich meine, also ja, der Präsident oder der Besitzer von Bellinzona, der muss ja ganz schlimm sein. Also der Schellibaum hat mir das so gesagt, der ist ja wirklich freiwillig gegangen, der hat echt gewusst. Also der ist dort aus einer längeren Arbeitslosigkeit gekommen, hat bei Bellinzona übernommen, aber hat auch gewusst, er ist aufgestiegen, aber für ihn war schon klar gewesen, hey, das geht nicht, weil eben der Besitzer hat die ganze Zeit rein, will die Aufstellungen machen, also es muss wirklich furchtbar sein.
Man kann es sich gar nicht vorstellen, oder? Es ist übrigens ein ehemaliger Spielervermittler, der genau, der Clubbesitzer ist, also wirklich unvorstellbare Verhältnisse, was nur in der zweithöchsten Liga kann geben,
hey,
in der
Schweiz, oder? Profifußball, ja.
Profifußball wird sonst könnte man sich das nie vorstellen.
Dass ehemaliger Spielervermittler Präsident ist.
Und die ganze Zeit Trainer entlassen. Und Bild reinschwätzen. Ja.
Aber ich sage nur 13 Punkte, Platz 8. Also, vielleicht müsste man den Trainer häufiger wechseln, zumindest das FCB. Oder,
Mal einen von Lugano aus dem Bellinzona-Stall geholt, meinst
du? 13 Punkte sind viel.
Ja, ja, gut, aber du hast den FC Schaffhausen in dieser Liga und den FC Baden. Aber also, dann gehen wir doch weiter.
Ich habe jetzt eine rote Karte bekommen, weil ich 1,2 Meter im Feld gestanden bin. Aber leider gesehen, ja, mit der Linie nicht. Und mit den Emotionen, die du auf dem Spiel hast, ist es ja nicht irgendwie so, dass ich da jemanden angreife. Im Gegenteil, meine Spiele sind mir wichtig und die Emotionen auch im Fußball. Aber ich habe einen Fehler gemacht, das muss ich zustehen. Und das ist jetzt auch okay so.
Das ist der Marco Schellibaum, der jetzt eben Trainer von Yverdon Sport ist. Und die haben 1:1 gespielt gegen den FC Winterthur. Der Saifullah Al-Tayef bringt Vinti 1-0 in Führung und der Boys Cespedes trifft nach einem Eckball. Das ist ein bisschen ungerecht, weil das hätte Winterthur nicht können wissen, dass Yverdon gerne nach Eckball Goal schießt. Oder es sind jetzt, glaube ich, nur 7 von den letzten 11 Goals. Also von dem her. Da haben sie sich wirklich nicht können. Und sie haben ihn auch schnell ausgeführt. Ist auch immer ungerecht, oder?
Sie sind absolut, sie sind dort.
Sind eingelegt worden eigentlich.
Sie sind dort selber, ja, schon in der Entstehung zum Gehen. Da sind sie leicht vogelwild unterwegs gewesen, die Winterthur. Aber es gibt ja zwei bemerkenswerte Sachen von dem Match.
Ja, wir müssen nur über die reden. Ja, bitte,
also
Thomas,
die zwei Gelbenkarten.
Nein, die Szene, wo ein Spieler von Ivo da verletzt am Boden liegt. Und der Basil Stiel hat als grosser Sportsmann, der den Böllen ins Auto spielt, zeigt da, dort liegt einer, ich tue das Böllen ins Auto.
Gut, aber schafft es nicht. Also,
schafft es nicht ganz. Und der Lungoi hat wahrscheinlich gedacht, dass er das mit dem Arm so anzeigt, ja, das ist richtig für mich, dort ist das Goal. Und der Lungoi rennt aufs Goal zu. Und es wär jetzt sehr spannend gewesen, zu sehen, was passiert, wenn der Keller den Böllen nicht hebt.
Ja, kleine Rudelbild, vielleicht eine kleine, größere Rudelbildung,
noch eine größere,
als es sonst schon gegeben hat.
Möglicherweise, wenn das Goal annulliert wurde, wäre der Schellibaum vorher schon mal auf dem Platz gestanden. Aber das wäre jetzt wirklich spannend gewesen.
Also annullieren,
aber annullieren darfst du
nicht. Nein, eigentlich dürftest du es nicht.
Nein, es ist alles regeltechnisch korrekt.
Arsenal unter dem Arsene Wenger hat es doch einmal gemacht, da sind sie Spalier gestanden. Es gibt es auch immer wieder in anderen Ligen. Aber ich glaube, das ist die höchste Liga, die ich mich mag erinnern. Wo sie, ich glaube, da wird auch ein Einwurf oder so, sollte irgendwie zurückgespielt werden und der Stürmer schnallt es nicht. Oder ist halt
Arsenal war gegen Sheffield United und es war Göpp. Und Arsenal gibt den Bönen eine Retour an Sheffield, sondern behaltet dann grosszügigerweise und macht dann daraus ein Goal. Und der Wenger hat dann das Reglement neu erfunden, der damalige grosse Chef von Arsenal, und hat dann vorgeschlagen, man soll doch das Spiel wiederholen. Es ist dann auch tatsächlich wiederholt worden.
Der Thomas kennt nicht nur die Grösse von jedem Super League-Trainer, sondern er weiß auch noch alles. Also, genau.
Also auf jeden Fall lustigerweise.
Ausser der Hammel und Hummel und so, aber
ja, genau. Das ist ja nicht so wichtig.
Also es hat kein Goal gegeben und der Lungo ist merkwürdigerweise in eine kleinere Rudelbildung verwickelt und sieht dort Gel.
Eben, er sieht wegen dem dann Gel, ja, oder? Ja, also was macht er denn dort? Ich sehe eben in den Bildern bei ihm nicht wirklich, dass er etwas macht.
Aber halt geschupft, er im Schnitt, wenn du geschupft wirst und es gibt nachher
eine Rudelbildung, bekommst du halt Gel. Und er hat es ja auch irgendwie ein bisschen verdient.
Er hat es ein bisschen verdient. Und dann rennt er auch quer am Strafraum von Winterthur entlang und der Verteidiger ginkt ihm, glaube ich, gegen beide Schienbeine. Eins trifft er sicher. Er entscheidet sich durchaus schon für die spektakulärere Flugvarianten als der durchschnittliche Fußgänger irgendwie. Aber und sieht nachher gelb-rot wegen Schwalbe. Und ich meine, oder Karma is a bitch. Ich finde, absolut zu Recht sieht er gelb-rot. Und der Schellibaum findet es nicht so gut und sieht nachher rot, weil er aufs Feld rennt. Und viele Leute haben sich nachher gefragt, warum greift jetzt hier um Himmels Willen nicht der Video Assistant Referee ein? Und er greift nicht ein, weil er nicht darf.
Es ist nur gelb.
Und bei gelb-rot darf er nicht eingreifen.
Das ist einfach Schwachsinn.
Und und am Schluss schafft es der Kevin Martin noch, einen umzubolzen im Strafraum. Das ist auch mit zwei Beinen. Und nachher zu sagen, hey, nichts, kann er nicht berührt. Und
das ist super gewesen, das finde ich einmal grossartig.
Nicht berührt. Ja, ja. Und der Roman Buess hat auch gefunden, es ist mega ungerecht, dass der Penalty gepfiffen worden ist, und gibt dem Kevin Martin zurück. Und es bleibt 1-1.
Es ist halt so ein typischer Buess-Penalty. Der schiesst seit Jahr und Tag schiesst er die Penalty so. Und
trifft aber fast immer.
95-96% tut er rein. Und dann sieht es immer cool aus, weil er einfach nur zwei Schritte Anlauf nimmt. Und wenn er sie dann halt nicht rein tut, wie jetzt am Samstag, dann sieht es ein bisschen weniger cool aus. Das ist halt leider so.
Und wir haben von Winterthur-Fans irgendwie einen Flyer bekommen, den ich nehme mal bei jedem, allen Gastfans verteilt und immer individuell auf jeden Club zugeschnitten. Scheinbar, weil es wird dann so gesagt, ja, klar, wenn du von der grossen Schützenwiese kommst, dann haben wir ein sehr kleines Stadion. Also das ist individuell auf Winterthur zugeschnitten gewesen.
Das ist aber ein Flyer von Ivo da.
Aber offensichtlich für jeden Gastclub haben sie ganze Flyer raus, wo es steht,
das ist super.
Sorry, wir haben nur da den wüsten Eingang, du musst jetzt halt gedulden, aber wir probieren es und so. Es ist vielleicht ein, zwei sich selber abgemacht zu viel, aber es ist herzig und es ist nett und es sorgt sicher nicht für schlechte Stimmung.
Ich meine, es sind 16 Kapitel, die sie aufarbeiten und es heisst «Willkommen Windi» und dann geht es durch vom Bahnhof ins Stadion und dann müssen sie beim Stadion durchlaufen und da ganz wichtig, was kostet das Getränk.
Genau, und ja, die Leute in Yverdon sind sich nicht mehr gewohnt, dass so Gästefans kommen und so.
Nein, das ist wirklich gut gemacht, finde ich sehr gut gemacht und vorbildlich und nachahmenswert.
Eben, Yverdon ist das, was Winterthur letzte Saison war, so ein bisschen die Wohlfühlgeschichte, und insofern ist es eigentlich nur folgerichtig, hat man gespielt im Duell von diesen zwei Teams.
Genau, amerikanische Investoren, das gilt ja. Also wie ist Lugano, heimelig, oder? Der Boutique Club Lugano, Boutique Club Yverdon. Und kaum, sagt Dominik, es ist irgendwie die Wohlfühlgeschichte von der Saison, kommt von unserer Kollegen von 24 Heures die Meldung, der Marco Schellibaum, soll entlohnt worden sein als Cheftrainer bei Yverdon Sport. Also vielleicht doch nicht so eine Wohlfühlatmosphäre unter den amerikanischen Investoren in der Watt. Und wir gehen weiter.
Wir haben heute ein absolutes Top-Team gespielt, wenn man sieht, was die eingewechselt haben mit Crivelli. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Das ist also so ein Spieler sehr schwenig. Und dann gerade noch von der Bank in der Super League. Und der hat noch den Unterschied gemacht. Er hat Energie gebraucht. Er hat dann angefangen zu jagen. Vorher sind sie eher passiv gewesen, aber der hat dann wirklich ist hoch angelaufen, ist aggressiv gewesen. Hat unglaubliche Bälle festgemacht, fast wie ein Rugby-Spieler. Er hat den Unterschied gemacht für Servette. Und Darum Gratulation, sie sind für mich die Mannschaft, die IBE im ersten Jahr hatte.
Der Mario Frick, der Trainer vom FC Luzern, nach dem 2-4 von seinen Luzerner bei Servette. Und der Mario Frick ist der, wo, also der FCZ ist in Meister vor, hat schon Meister-Vibes eigentlich. Servette ist das einzige Team, das IB kann folgen. Ich freue mich dann, wenn Schutte sie gegen Lugano das nächste Mal. aber ich habe den Match geschaut. Ich bin
aber warte jetzt schnell, so einfach können wir jetzt nicht einfach der Vorlage an, der Mario Frick. Also ich meine, es ist wirklich cool, was er macht mit Luzern. Wirklich auch immer wieder mit jungen Spielern, auch in schwierigen Umständen und so weiter. Aber also bitte aufhören, einfach immer den Gegner erstens aufzuloben und zweitens, man kann es mal probieren. Also man kann eigentlich jeden Jungspieler eingeben von Luzern und dann kannst du noch dazu ein Riesentalent eingeben und du wirst sicher Treffer haben. Also alles sind Riesentalent und immer gerade die Gegner, die sie vielleicht auch noch verlieren, sind eigentlich die beste Mannschaft. Also ja, ein bisschen mehr Zurückhaltung würde ich gut finden.
Ach, das ist doch langweilig. Das haben ja schon in Bern schon genug Zurückhaltung. Wenn jetzt die anderen sich auch noch alle zurückhalten, stell dir vor.
Aber Enzo Crivelli. Also jetzt ist er eineinhalb Jahre in der Schweiz. Also er ist ja wirklich lustig. Er sieht ja wirklich aus wie ein Türsteher und so weiter. Und er hat seine Qualität, aber bitte nein, nicht so hoch jubeln. Bitte, bitte.
Es ist jetzt eine leicht überraschende Aussage von Mario Frick, die ich ja doch hochschätze, sehr schätze. Und er hat schon die Tendenz, da muss ich dem Dominik recht geben, er hat schon damit wir auch wieder mal etwas Gemeinsames haben heute, außer den Stehplatz am Pult. Nein, aber er hat schon die Tendenz, genau dann den Gegner extrem in den Himmel aufzuloben, wenn er verloren hat.
Aber ich habe den Match geschaut, weil ich gewusst, der Dominik wird Lugano IB abdecken. Und ich bin nach einer Herbstwanderung heimgekommen und dann habe ich mit einem Glas Rot wieder den Match geschaut und das war ein richtig toller Fußballmatch. Also schon nur eine Goalfolge, 1-0 Servette, Antunes, nachher 1-1 Ottiger, nachher geht Luzern 2-1 durch den Chadri in Führung, nachher 2-2 Bedia, Bolla 3-2, super Dribbling, gut, könnte man jetzt auch sagen, vielleicht auch nicht so gut verteidigt, aber ich bin positiv eingestellt und dann hat Luzern noch einen Pfostenschuss in der 84. Minute zum 3-3. Also, und dann geht es noch der Benalti und der Crivelli schießt 4-2. Es war wirklich ein toller Match gewesen. Es war wirklich eine ganz, beide Mannschaften, also die erste Halbzeit war vor allem Luzern am Ball gewesen, die zweite Halbzeit war ausgeglichen gewesen. Das schaut man gerne zu. Und wenn man dann Luzern sieht, Denis Simani fällt aus während dem Match, auskugeln den Ellbogen, der Ismail Becker hat einen Kreuzbandriss, also die beiden erfahrenen Innenverteidiger sind verletzt und dann spielt man vor uns und überlegt, ob er Kakes oder Jacques heisst, wahrscheinlich Kakes, er spielt den 20-Jährigen in der Innenverteidigung, spielt der junge Ottiger, es kommt noch der Willimann rein, der auch 20 ist. Ja, das ist, ich finde, das dürfen wir schon lobend erwähnen. Und es sieht wirklich, es ist offensiv ausgerichtet bei Luzern sehr und bei Servette nachher nach der Pause auch. Und Servette hat jetzt 4 Siege. Also nachdem wir die Krise hier ausgerufen haben und der Thomas ist zum guten Glück durch Servette-Trainer Weiler noch nicht besuchen in Genf. Also von dem her haben sie die Kurve noch geschafft. 4 Siege in Serie.
Nein, aber ich habe eine Geschichte schon gemacht in einer Weile. Nachher ist dann Bäs gekommen.
Also hat er sich schon erholt
von der Geschichte? Er hat sich jetzt erholt von dieser Geschichte. Es ist eigentlich nicht einmal Zeit, das heißt, für das Telefon.
Der Weg offen ist eigentlich frei.
Ja, ich meine, sie haben Donnerstagabend gegen Tiraspol auswärts. Also das zeigt ja, dass man nach dem Europa-Cup durchaus auch noch beschwänglich spielen kann. Ich meine, sie haben wirklich die anstrengendste Reise von allen Schweizer Teilnehmen gehabt. Also ja.
Sie haben die Gier gezeigt, das stimmt.
Gut, Lugano hat müssen von Zürich zurück, oder? Und das mit einem gesperrten
genau.
Gotthard-Basistunnel. Aber ich finde ärgerlich, dass 1-1 bei Sheriff Tiraspol. Ich habe eingeschaltet, Servette hat 1-0 geführt. In dem Moment sagt der Mann von Blue, ja, es ist super, wie Servette verteidigt, wie sie verschieben und so. Und dann schaue ich auf den Bildschirm und denke, okay, aber jetzt sind gerade zwei zwischen diesen Viererreihen, das sind eigentlich nicht gut. 1-1. Also wenn ihr euch mal anschaut, wenn ihr nicht genau wisst, was heisst, wenn Trainer sagen, ja, die Linien sind zu weit auseinander gesehen oder die Abstände haben nicht gestimmt. Also 1-1 von Sheriff Tiraspol gegen Servette, dort könnt ihr einfach schnell Stopp machen vor dem drittletzten Pass, nicht sehen genau, was gemeint ist.
Das ist dein negative Karma, dein schlechte Karma, oder? Einstellen und nachher gibt es Goal.
Und genau, und fertig. Dass du das machst. Und jetzt, es ist noch kein Mail gekommen, oder, Oli?
Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, soll ich noch mal schauen?
Ja, schau doch noch mal schnell.
Es ist laut geworden, definitiv. Aber auch völlig zu Recht. Ja, wir haben es genug probiert. Oder der Trainer hat es gut. Der alte Trainer hat es probiert, auch mit Kuschelkurs und so. Und jetzt muss Peitschen an. Es geht nicht anders. Weil es ist, ich will nicht sagen dramatisch, aber es ist ja, eine extrem schwierige Situation. Es ist höchste Eisenbahn, definitiv. Und wer das nicht kapiert hat, soll sich einfach die Tabellen anschauen und spätestens den Monat kapiert haben.
Fabian Frey nach dem 0-3 vom FC Basel bei Lausanne Sport. Getroffen hat natürlich der Kalisen und nochmal der Kalisen, weil der ja mal beim FCB war mit zwei Penalti. Und dann schießt das dritte Goal der Alvin Sanchez, der Liebling von Dominik. Oder? Wunderschönes Goal. Olli, ich will nicht sagen, dass es dramatisch ist, aber es ist dramatisch, oder?
Ja, also eben, ich würde den Fabian Frey sogar korrigieren und sagen, ja, es ist schon dramatisch. Also, ich glaube, die Zahlen kennt jetzt irgendwie die ganze Fußballschweiz, oder? Die letzten vier Matches, also all die vier Matches, wo der Heiko Vogel Trainer war, verloren, kein einziges Goal geschossen in diesen Match, dafür 10 überkommen.
Sie machen es einem einfach mit dem Zählenpuzzle.
Genau. Ja, es weiss auch jeder, dass die 5 Punkte haben. Der Abstand zum zweitletzten wird einfach fast jede, oder wird im Moment jede Runde grösser. Im Moment sind es 5 Punkte auf Lausanne-Uschi. Doch schon, muss man sagen. Sie haben im Übrigen auch in keinem einzigen Pflichtspiel im Oktober ein Goal geschossen. Jetzt wissen sie nicht recht, was sie mit ihrem Wettbewerb machen, FCB-Tor des Monats.
Vielleicht gibt es der Tor des Monats.
Der Tor des Monats. Oder sie haben noch irgendwelche Videoaufnahmen von diesen zwei Testspielen gegen Bubendorf und gegen Zeiningen, die sie gemacht haben. Dort haben sie Goal geschossen. Könnt ihr dort etwas auswählen. Nein, was soll ich sagen? Also, das ist immer. Die Mannschaft kämpft definitiv um den Klassenerhalt, um nichts anderes. Und sie, ich habe das schon, ich glaube, in der letzten oder sogar nach dem IB-Match, habe ich vielleicht noch nicht gesagt, aber nach dem letzten Match gesagt, das ist im Moment die Realität und aus dem kommen sie so schnell nicht raus. Also, man muss die auf der Rechnung haben, wenn es darum geht, wer absteigt. Und weil natürlich kann man jetzt den Trainer wechseln, Thomas wird das natürlich vehement fordern. Und es gibt auch genug Gründe zum Wechseln mit dieser Zwischenbilanz. Um das geht es gar nicht. Aber in erster Linie muss man sich überlegen, was genau und mit wem genau müssen wir jetzt in die nächsten Match gehen, damit da sich wirklich etwas bewegt. Weil der Auftritt in Lausanne natürlich hätte auch bessere, in Anführungszeichen bessere oder weniger schlechte Phasen gehabt. Aber sie sind einfach weit davon weg, dass sie Torgefahr ausstrahlen, womit sie es dem Gegner extrem einfach machen, sich irgendwie sicher zu fühlen im eigenen Spiel und so dann selber können Druck aufzubauen und eben gefährliche Szenen zu kreieren. Und das ist in Lausanne so gewesen, das ist gegen Servette so gewesen. IB ist ein bisschen ein anderer Match gewesen, aber in letzter Konsequenz ist es auch so gewesen und gegen Lausanne-Uschi wissen wir ja, dass es nach dem 0-1 nicht mehr gegangen ist.
Aber Oli, wenn du den David Degen in der Pause gehört hast und dort ist es Irrtum vorbehalten 1-0 gewesen für Lausanne.
Das ist korrekt.
Dann ist das so klar, was passieren wird. Also, es würde mich extrem überraschen. Es käme die nicht so, wenn er sagt, ja, wir können nicht immer nur sagen, wir stehen hinter dem Trainer, wir alle sind unter Druck. Oder? Und das heisst, dass er auch unter Druck ist, logisch. Und dass er wird handeln müssen. Weil die Mannschaft so leblos, konzeptlos, mutlos, das braucht einen anderen Impuls, die brauchen ein anderes Gesicht von sich, weder das vom Heiko Vogel.
Auch wenn man vielleicht dann im Winter schon wieder mal wechseln muss. Weil es doch nicht bewirkt.
Aber du siehst ja Bellinzona, wie viele Trainer haben sie gehabt, Florian?
Ja, darum sage ich. Ich finde das Beispiel gut.
Die sind ja aufgestiegen, also dann würde vielleicht Basel mit zwei neuen Trainern zum Klassenerhalt langen, mit Mühe und Not.
Also, nein, lass, ich bin mittlerweile auch bei dir, oder? Also vier Niederlagen, viermal kein Goal. Und was noch dazu kam, ist jetzt in dem Lausanne-Match, sind so ein paar Sachen, die man beobachten konnte. Einerseits hat der Heiko Vogel das System verändert und auch das Personal relativ speziell genutzt. Sag ich, er hat den Weg in die Innenverteidigung da, weil der Van Bremen unter der Woche krank war. Und er hat der Thailand Chaka mit dem Gabriel Sigua als Zentrum besetzen im Mittelfeld. Jetzt, der Sigua ist jetzt nicht unbedingt der klassische Defensiv-Mittelfeldspieler. Oder sag jetzt mal, der hätte ihm jetzt da nicht so viel können helfen gegen den Ball. Plus, er hat den Anton Kade am linken Flügel gebracht. Ohne Not, weil der offenbar gut trainiert hat. Er hat aber die letzten 6 Ligaspiele nur zugeschaut gehabt. Und das ist mal so ein bisschen das eine, was er natürlich Angriffsfläche bietet, wenn es dann nicht aufgeht. Und was wir auch beobachten können, das hat mir der liebe Kollege Benjamin Steffen von der NZZ hat mich irgendwann gefragt, du, wo ist der Vogel? Coacht der überhaupt noch? Also der doch eher emotionale Typ Heiko Vogel hat man praktisch nicht in der Coaching-Zone gesehen. Es hat vereinzelte Momente gegeben, aber er ist wirklich auch meistens im Hütli unten verschwunden gewesen.
Aber das ist ja schon seit Wochen so, oder? Man sieht ihn schon seit Wochen kaum.
Also ich habe schon das Gefühl, man hat ihn vorher mehr wahrgenommen, aber also jetzt ist es auffallend selten gewesen.
Und bei der Taktik habe ich noch sofort gedacht, okay, jetzt ist, also das ist ja der Notanker für jeden Trainer im Abstiegskampf 4-4-2. Das ist das, was eigentlich jeder Fußballer, der einen Profivertrag unterschreibt, im Schlaf müsste können, oder? Also es macht jetzt für mich auf den ersten Blick schon mal Sinn.
Ja, aber die Frage ist, wie es dann besetzt ist, oder? Also wenn du einen bringst am Flügel, der vorher 6-mal nicht gespielt hat, dann finde ich das speziell, wenn du Alternativen hast. Natürlich hat von den anderen auch keinen überzeugt. Und der Mohamed Träger beispielsweise, nachdem er das letzte Mal mit Kevin Rüegg probiert hat, als Rechtsverteidiger, ist wieder überhaupt nicht gegangen. Da hat er dann auch in der Pause gewechselt. Also es ist, ja, nein, es ist... Wem der Club am Herzen liegt, ja, der muss sich ernsthafte Sorgen machen und der muss Angst haben um den FC Basel. Im Moment, wenn es jetzt einfach ums Sportliche geht, sprich Ligaerhalt, was das sonst für Auswirkungen kann haben, wenn man würde absteigen, I don't know. Und ja, einverstanden, Thomas, wahrscheinlich muss man einfach den Impulsknopf, wie ich ihn heute genannt habe, drücken. Damit in der Hoffnung, dass der Impuls dann kommt. Oder?
Dominik ist sich am warmen.
Ja, Dominik.
Nein, ja, also ich meine, es geht echt nicht mehr mit dieser Person. Also es ist ja Persona non grata in Basel. Also irgendwie, der schafft no Goodwill. Also der kann ja nur noch alles falsch machen und völlig auch zurecht. Also eben, wie schon manchmal gesagt an dieser Stelle, also der Degen ist an dieser Situation genauso schuld, weil er hat ja eigentlich den Vogel bemächtigt. Also er mal geholt, er hat dann Interimstrainer, das ist noch einmal gut gegangen, er hat dann der Schulz, also hat man besser gesagt gemeinsam angestellt, und dann ist er jetzt wieder viel zu früh, muss man ja mittlerweile sagen, also viel zu früh entlassen. Also es ist offensichtlich, dass der Vogel einfach wegen der Gickerung drauf war, dass er wieder eine Seitenlinie kann stehen kann. Ja, offenbar gefällt es ihm dort eine Seitenlinie ein bisschen mehr, auch wenn er sich jetzt auf der Ersatzbank versteckt, aber im Rampenlicht.
So.
Ja, aber es hat ihm so gefallen, also im Nachhinein muss man ja schon sagen, also wir haben ja schon dann im Vorfeld gesagt, eigentlich kannst du jetzt nicht einen Trainer entlassen, den du vorher monatelang hast gesucht. Und sie haben es dann gleich gemacht. Es hat überhaupt nichts bewirkt. Ich meine, er kann jetzt Geld sparen, indem er den Constantin macht und der Schulz wieder zurückholt. Aber nein, Spass beiseite, das würde auch nichts bringen. Aber ja, also es ist bedenklich.
Ich weiss auch nicht, also der Fabian Frey sagt, jetzt braucht es die Peitsche. Ich glaube im Fall nicht. Also wenn ich 2 schlechte Artikel schreibe und nachher kommt der Ueli, mein Chef, und brüllt mir von hinten über die Schulter auf die Tastatur, ich soll mir jetzt mal Mühe geben und mal einen richtig schönen Text schreiben, er kommt im Fall nicht so richtig gut. Und ich habe es, wir kommen ja jetzt nicht ohne raus, wir wissen nicht, gibt es einen Trainerwechsel oder gibt es ihn nicht. Vermutlich ist er nicht abwendbar, aber ich habe das Gefühl, der Club hat ein grundsätzliches Problem und das ist der Umgang mit Menschen. Also es ist, wer dort kommt und nicht gerade sofort funktioniert, ist sofort wieder weg. Und mir kommt so das Beispiel vom Andy Pellmar, der nicht sofort wieder weg ist, in Sinn. Das ist doch ein solide, super, also für Super League-Verhältnis sogar überdurchschnittlicher Verteidiger gewesen, polyvalent einsetzbar. Er shootet jetzt in Frankreich. Und klar, also das Narrativ ist gesehen, ja, er hat nicht nochmal eine neue Mannschaft erleben. Er kann auch gerade nach Frankreich gehen. Und, aber dort hat der hat eigentlich gut geshootet und dann hat es mal irgendjemand auf den Haken. Man weiß nicht genau, aber ich glaube, ihm ist es persönlich nicht gut gegangen. So die Geschichten, die man hört, irgendwie hat irgendwelche Hunde gehabt, wo die ganze Zeit die Nachbarschaft angerufen hat, weil er sie hat frei rumlaufen und so. Das sind so Geschichten, wo du denkst, okay, das ist ein junger Mann in einer immer noch relativ fremden Stadt, das wechselt die ganze Zeit, alle Mitspieler wechseln die ganze Zeit. Vielleicht müsste man sich mal um den kümmern, aber die logische Konsequenz beim FCB ist nicht, man kümmert sich um einen Spieler, der auf dem Platz eigentlich immer im Schnitt, hat seine Fehler drin gehabt, aber im Schnitt abgeliefert hat. Nein, man schickt ihn nach Frankreich, holt noch ein paar Franken rein und ist problemlos. Man muss sich nicht mehr damit auseinandersetzen, dass der junge Mann offensichtlich, ich weiß nicht, was das Problem war, aber es hat irgendein Problem gegeben. Man kümmert sich nicht. Oder? Der Trainer ist, seit David Degen auf Blue, ist seit Wochen nicht mehr so gesehen, wie er ist. Logische Konsequenz, man schickt ihn. Und so kann man doch nicht, so wird das doch nie ein Team, so kann doch das nicht funktionieren. Wenn du nicht das Gefühl hast, du bist wertgeschätzt, auch wenn du als Leihspieler aus der Türkei kommst, oder ich weiß nicht, sondern nein, du musst kommen und du musst, wenn du da bist, dann musst du 7 austrippeln, weil du bist der Beste von der Liga und man sagt es dir noch, in dieser Liga machst du im Fall alle nass. Das funktioniert doch nicht. Also, und jetzt peitschen doch auch nicht, Thomas.
Nein, wenn du recht hast, dann musst du ja die Frage stellen, wo fährt die Verantwortung an für den Umgang mit den Angestellten. Und das ist ja jemand, der das vorgibt.
Ja, das fährt zu oberst an,
natürlich. Das ist zu oberst oben. Also er müsste ja Interesse daran haben, dass man eben genau, die Spieler sind das Kapital. Und das hat ja der Bernhard Häusler bei euch im Interview der Sonntagszeitung ja nochmal gesagt, oder nochmal rausgestrichen, dass man bewusst sehr gute Löhne gezahlt hat, weil das die wichtigsten, weil die Spieler die wichtigsten Angestellten sind. Also bin ich auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich mich nicht kümmere das ist ja eigentlich das Kapital von jedem Fußballclub. Also falls muss der Präsident Direktiven vorgeben und spätestens der Sportchef müsste das Interesse daran haben, dass ein Trainer anständig mit Spielern umgeht. Also das müsste es einfach eine Kette. Oder? Und also ich einfach immer vorausgesetzt, du hast recht mit dem, was du sagst.
Mir kommt das einfach immer sofort so in den Sinn. Auch wenn ich den Tierno Barry, der jetzt wieder eine Penalty rausholt, vor mir habe. Das ist das jetzt ein Spieler, der die Peitsche braucht? Wahrscheinlich nicht, oder? Sorry, Oli.
Ja, wahrscheinlich nicht, nein. Und ich glaube nicht einmal. Ich weiß nicht, ob David Degen das, was du sagst, wegen sich darum kümmern, ob das komplett abgeht. Aber ja, man muss sich mehr um die Spieler kümmern. Die Frage ist, kann das der Degen in seiner Funktion, er ist nicht Sport.
Er muss es vorgeben.
Man muss es vorgeben und man muss eine Struktur haben, die Leute hat, die das machen. Oder? Und wenn man einen Sportdirektor Heiko Vogel holt, ist es vielleicht nicht unbedingt der Typ, der das macht. Und dort müssen wir anders aufgestellt sein.
Also wir müssten meinen, beim FCB sind es genug Angestellte, dass vielleicht sich einer, zwei könnte darum kümmern, um die Integration von irgendwelchen jungen Ausländern.
Ja, vielleicht muss er das vorgeben. Vielleicht müsste er das vorgeben und macht er nicht, ja. Wobei, in einem Punkt muss er widersprechen, der Pellmar hat natürlich am Schluss Wellen gehen, gell, Florian? Nicht, dass man ihn dann als Antwort quasi abgeschoben hat. Man hätte den echt gern weiter in der Mannschaft gehabt.
Jetzt gibt es noch eine Frage, die man klären müsste. Wer ist jetzt tatsächlich der gewesen, der Heiko Vogel zum FC Basel geholt hat im letzten Winter? Der Alex Frey, der Ex-Trainer, nimmt das für sich in Anspruch?
Also der Alex Frey hat ihn als Assistenztrainer wollen und das Ergebnis daraus heraus war, dass der David Degen als Sportdirektor verpflichtet hat.
Aber zuerst war es ja dann eigentlich am Frey seine Idee, oder? mit dem Heiko Vogel, sagt er. So verstehe ich ihn zumindest.
So verstehe ich es auch.
Ja, und der David Degen dementiert das vehement. Also das hat er zumindest im Mai gemacht. Einmal bei einem Gespräch. Es sei dann nicht der Frey gewesen, das sei er gewesen. Ja, jetzt kann er sich auch den ganzen Schuh allein anziehen, wenn er ihn jetzt wieder entlassen muss.
Gut, ist die Frage, warum er es im Mai gesagt hat. Oder? Vielleicht ja, hat er auch zum Sportdirektor. Das ist das eine. Und das andere ist vielleicht auch zum dem Sportdirektor irgendwie Glaubwürdigkeit mitgegeben auf dem Weg. Oder?
Ja, aber gut, dort war er noch Interimstrainer gewesen, dort war er im Halbfinale von der Conference League.
Ja, aber es ist absehbar gewesen, dass er wieder Sportdirektor wird.
Ja.
Jetzt gibt es ja eine Sportkommission seit dem Mittwoch, oder? Mhm. Mit dem David Degen. Andi Reh, Marco Streller, Rudi Zbinden, Martin Andermatt, Daniel Stucki und Valentin Stocko. Zu klein ist sie sicher nicht, oder?
Nein.
Und der Heiko Vogel ist nicht dabei.
Und auch der Patrick Tippel ist nicht dabei.
Der Chef-Scout ist nicht dabei.
Was immer noch der Chef-Scout wäre, dafür ist der ehemalige Chef-Scout und der ehemalige Sportchef Rudi Zbinden dabei. Was ein relativ deutliches Zeichen ist. Also eben das Projekt Vogel ist im Moment, wo man die Sportkommission gebildet hat, oder man kann auch sagen, mit der Entlassung von Timo Schulz eigentlich beendet gewesen. Und die Sportkommission, die man jetzt so offizialisiert hat, tut das auch sehr indirekt sehr klar deutlich machen. Und ja, es sind nicht zu wenige. Ja, man fragt sich schon, ob jetzt das am Schluss, ob das kann funktionieren mit so vielen Köpfen. Was sicher vom Ansatz her, was ich nicht so schlecht finde, ist, dass unterschiedliche Altersvertreter drin hat, mit einem Rudi Zbinden, der auch kurz vor der Pensionierung steht, der Andermatt, der ähnlich oder sicher in der gleichen Generation daheim ist, während Stocker noch vor nicht allzu langer Zeit Spieler war. Aber was jetzt, also mein, was jetzt der Stocker schon wird befähigen, in der Sportkommission zu sein, ja, wäre vielleicht eine interessante Idee, ich weiß es nicht, aber er ist ja noch Sportchef-Lehrling im Moment. Der Streller, ja, man kennt seine Geschichte als Sportdirektor beim FCB, zuletzt ist er oder ist immer noch im Marketing, muss er jetzt hier mitreden? Am Schluss werden sie jetzt ganz, ganz viel zu besprechen haben. Sie werden vermutlich nicht drum herumkommen, wie du auch sagst, der Trainer zu entlassen. Und dann wird ganz, ganz wichtig sein, was die nächsten ein, zwei Entscheide sind, wenn es darum geht, wie für den FC Basel die Saison weiterläuft und wo sie am Schluss enden.
Also soll ja völlig gleichberechtigt funktionierende Sportkommission sein. Also dass jeder hat seine Stimme zählt gleich viel. Also man stimmt dann ab und dann ist dann vielleicht 4-3 für die Entlassung vom Vogel oder dann ist es vielleicht 5-2 für die Einstellung vom Contini. Einfach so zufälligerweise wird sich dann mal irgendetwas ergeben. Und wenn ich sehe, dass dort ein Verwaltungsrat dabei ist, unter anderem, dann schüttle ich im Prinzip nur den Kopf. Also wenn es um sportliche Kompetenz geht, das kann man die Kommission dann nicht ernst nehmen.
Ja, ich glaube, er sitzt dort auch nicht drin, um den sportlichen Input zu geben, sondern eher zum von Besitzerseite her sagen, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind.
Das gibt es ja lange zu der Präsident.
Müsste ja auch lange, ja. Ich sage ja nicht, dass für mich zwingend dort die gehört, der andere.
Ja gut, Oli. Wie kommt das alles wieder gut?
Um es mit dem Heiko Vogel seinen letzten Wort zu sagen, nein, gut ist gar nicht.
Gut. Ich habe vor, mit unserem FCB-Fan auf der Redaktion geredet und sie hat gesagt, es ist das erste Mal im Leben, wo ich gar nicht mehr gehen kann. Also so viel, ja. Aber wenn man das dem Spieler sagt, bringt es ja auch nichts. Ich glaube, es ist eindrücklich und sie haben jetzt auch nicht zu viel Innenverteidiger, oder? Das ist alles, alles ist total Scheps. Und das Lustige ist, ich meinte, dass sie überall ein bisschen fragen, was meinst du, was sollen wir machen? Und niemand sagt, ich weiß es. Außer der Thomas, der sagt, Giorgio Contini.
Genau.
Und alles wird gut. Aber die haben sie noch nicht angerufen.
Wir haben es nicht angerufen, nein.
All die, die sich in irgendeiner Form dem rot-blauen Kuchen im weitesten Sinn zugehörig fühlen, sind relativ ratlos unterwegs. Und das ist halt auch nicht gut. meine, die grosse Frage ist dann ja schon noch, was in all diesen Vegas und so steckt. Vielleicht ist das jetzt alles unter diesen Bedingungen, dann wird es zapp und duster, oder?
Ja, und vielleicht hat der eine oder andere die Lust, sagt du, dann bring mich da weg, so schnell wie möglich. Also den Tierno Bari beispielsweise, der Kerl, der kann einem wirklich leid tun. Oder? Ich meine, der hätte so einen hundslausigen Einstand gehabt in dieser Super League und jetzt gestern verschuldet er noch wieder einen Penalty. Es passt einfach alles zusammen, dass der die Prognose wage, dass der beim FC Basel nicht langfristig glücklich
wird. Gut, dann wäre ich lieber Goalie, oder?
Ja, möglicherweise müsste man das Jobprofil ändern. Oder?
So, wir sind schon längstens am Überziehen. Und für das Nationalteam der Frauen ist jetzt gerade noch der Marcel Ronert steigen drauf. Gerennt kurz, zwei Stöcke drauf, aber er ist jung und buschbar und erzählt uns jetzt noch schnell, was zwischen dem 0-2-1 gegen Schweden und vor dem Spiel gegen den Weltmeister Spanien am Dienstag im letzten Grund, was man muss wissen.
Genau. Ciao Florian, danke für die Einleitung. Jetzt konnte ich ein bisschen durchschnaufen, ich bin froh. Ja, was gibt es zu wissen? Die Schweiz hat am Freitag auswärts in Schweden gespielt, 1-0 verloren, das heisst wieder kein Goal geschossen, immer noch 0 Punkte in der Nations League. Tönt schlecht, ist es auch. Man muss aber sagen, der Match war ganz okay gewesen, vor allem wenn man ihn so ein bisschen mit den letzten paar Auftritten vergleicht. Die Schweiz hat vor allem in der ersten Halbzeit wirklich recht gut mitgespielt, hat Schweden auch unter Druck gesetzt, hat Chancen gehabt. Die Spielerinnen wie Talia Pilgrim oder Camilla Valotto, zwei junge Talente, sind wirklich sehr positiv aufgefallen. Schade, dass es nicht immer Goal geändert hat. So langsam möchte man sie irgendwie wirklich gönnen, dass sie wirklich einfach mal das Goal schiessen und vielleicht auch mal den Knoten vorne platzt. Was hat es noch zum Spiel bemerkenswert ist, dass Anna Maria Czernogorcevic wieder dabei war.
Aber hinter rechts?
Hinter rechts, genau, das mal als Rechtsverteidigerin. Ist jetzt nicht mega neu, hat sie auch schon gemacht, hat sie auch so bei Barcelona schon gemacht. Immer wieder, wenn Spielerinnen ausgefallen sind, ist sie so die Allzweckwaffe gewesen, um eben hinten rechts oder sonst irgendwo einsetzen. Sie hat nachher im SRF-Interview dann, indem sie nichts gesagt hat, doch relativ viel gesagt, und zwar, dass ihr das gar nicht so gefällt. Aber ich konnte den Entscheid irgendwie können nachvollziehen, weil gerade Talia Pilgrim gegen Italien und Spanien eine der wenigen positiven Erscheinungen war in der Nations League und sich auch irgendwie verdient hat, mal von Anfang an vorne zu spielen. Und darum das ganz okay gefunden. Und der Match hat gezeigt, dass Anna-Maria Czernogorcevic kann das spielen, weil sie hat einen sehr guten Match gemacht, ob ihr die Position gefällt oder nicht. Morgen, also am Dienstagabend dann im letzten Grund, einmal mehr Spanien. Definitiv das letzte Mal das Jahr. Ich glaube, da sind alle froh im
Kader. Außer die Spanierinnen für
mich. Die Spanierinnen, die ja in zwei Spielen genau 10 Goal gemacht haben gegen die Schweizerinnen. Ja, was soll man erwarten? Ich denke, einen Sieg wird es nicht geben. Einen höheren schon gar nicht. Es wäre wirklich einfach schön, wenn das Goal mal würde fallen. Man möchte es ihnen wirklich gönnen, wenn das jetzt mal irgendwie würde passieren. Weil es tut einem da schon langsam ein bisschen leid. Vor allem jetzt gegen Schweden haben sie wirklich viel gemacht und viel probiert. Und morgen im letzten Grund. Es sind noch nicht allzu viele Tickets weg, wie ich gehört habe. Wir sind gespannt, was passiert. Und ich würde jetzt nicht auf einen höheren Sieg von der Schweiz wetten. Das bleibt leider so. Ich glaube, der entscheidende Match wird der sein gegen Italien. Dort geht es dann wirklich darum, vorausgesetzt, Italien gönnt nicht gegen Schweden, den Abstieg aus der Nations League zu vermeiden.
Danke vielmals, Marcel. So viel zum Frauen-Nationalteam. Und wir steigen aus mit Granata Bellinzonesi aus dem Jahr 1967. Ich freue mich, wenn ihr in der Woche wieder dabei seid. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen.
Signorine innamorate del bel gioco del pallone, con calore ricordate di offrire ai campion, oggerose e profumate tanto belle, quel sorriso che la grazia di modelle. Allo stadio vi aspettiamo con la solita attenzione, noi ai nostri beniamini gridiamo tutti con passione, poi Granada col capo. Fate lieti i nostri cuori. Granada, Granada, la turrita fa sorridere di vittoria. Granada, Granada, il vicino guarda voi l'ardente gloria. Più giocate, più più mi sento entusiasmato, perché tanto io non voglio abbandonare la nota, le vieni per il suono vorrei mai. Sul bel campo verdeggiante io vi seguo con piacere, il mio cuore d'un incanto si risveglia molto fiero, come foglie che portate cento a cento, voi granata avete l'impeto del vento. Tra i presenti ormai si accende l'entusiastico urrà, in un palpito tu senti che qualcuno chiede già la partita come andrà, poi se le voci dirà. Granata, granata, la turrita ancora sorride di vittoria. Granata, granata, il vicino volta voi l'ardente gloria, più giocate più mi sento entusiasmato, quel bel campo io non voglio abbandonare.